mein Wunsch ist so ganz stark, und ich glaube, das ist sowieso das, was immer verankert war und auch ist in diesen lesbisch-feministischen und auch antirassistischen Bewegungen und Kämpfen, ist, dass Geschichte ja an Küchentischen passiert, auf der Straße, in Privaträumen, in Communities, dass das gesehen wird und dass Geschichte eben von unten wirklich passiert und auch gemacht wird und nicht von staatlichen Institutionen geschrieben wird oder von berühmten Personen, die eine wichtige Sache geleistet haben, sondern dass eben so diese Alltagsgeschichte, Alltagskämpfe, ja, dass das zu dem Geschichtswissen wird.
Guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge unserer Böll-Podcast-Reihe Wir erinnern. Für wer mir nicht kennt, mein Name ist Klara Verstatzka, ich bin Historikerin, Referentin für Zeitgeschichte bei der Heinrich-Böll-Stiftung und Host dieser Reihe. Und heute freue ich mich besonders, dass Mandy Schilke, Journalistin und ebenso Host der Reihe, wieder mit dabei ist und diese Episode mit mir gemeinsam moderiert. Hallo Mandy.
Hallo Klara. Wir erinnern an emanzipatorische Kämpfe. Diesen Titel haben wir dieser Folge gegeben und meinen damit zunächst einmal alle möglichen politischen und sozialen Bewegungen in der deutschen Geschichte, die Rechte erkämpft haben und so ihren Beitrag zur Demokratisierung der deutschen Gesellschaft geleistet haben. Wir wollen in dieser Folge zwei Kategorien dieser Kämpfe näher in den Blick nehmen. Zum einen die antirassistischen Bewegungen der vergangenen 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute und zum anderen die Frauen-, Lesben- und queere Bewegung, die 1968 bzw. in den 1970er Jahren begonnen hat.
Ja, gerade die Erinnerung an soziale und politische Mobilisierungen ist zentral für ihre Anerkennung in der Gesellschaft und als Teil der Demokratiegeschichte eines Landes eigentlich. Daher möchten wir heute diskutieren, an welche emanzipatorischen Kämpfen wir es in Deutschland überhaupt erinnern. Seit wann? Wie? Wer erinnert daran? Im Hintergrund steht, ähnlich wie in unserer Folge vielleicht zur Migration, eine große und sehr spannende Frage, die zum Beispiel auch die Erinnerungsforscherin Anne Wigney aufwirft. Wie können nicht nur traumatischen Erfahrungen, sondern auch Erfahrungen der sozialen und politischen Selbstermächtigung bestimmter Gruppe im Zentrum kollektiver Erinnern stehen? Und wie kann kollektives Erinnern somit auch als eine Politik der Hoffnung und des Empowerment verstanden werden?
Und um das zu diskutieren und zu vertiefen, haben wir zwei sehr interessante Gästinnen eingeladen. Hier im Aufnahmestudio sitzt mit uns Lara Letwa vom Spinnenbodenarchiv für lesbische und queere Geschichte. Willkommen!
Vielen Dank für die Einladung.
Unsere zweite Gästin ist uns aus ihrem Urlaub zugeschaltet. Es geht um Nathalie Bayer, Leiterin des Museums Friedrichshain-Kreuzberg. Auch dir herzlich willkommen und ich möchte hier auch wieder ausdrücklich Danke sagen, dass du trotz Urlaub bei unserem Gespräch so hier mitmachst.
Ja, hallo auch an euch und bei dieser Einladung in dieser Gesprächsrunde, da konnte ich ja nicht Nein sagen.
Ja, das freut uns sehr.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Lara, ich möchte dich unseren Zuhörenden gern kurz vorstellen. Lara Letwa ist Genderwissenschaftlerin und interessiert sich schon sehr lange für lesbische Geschichte und hat auch ein Buch über das Archivmaterial des Lesbischen Aktionszentrums West-Berlin verfasst, das 2019 veröffentlicht wurde. Seit 2020 arbeitet sie für das Spinnenboden-Lesbenarchiv und ist dort hauptverantwortlich für Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Lara, kannst du uns kurz für den Einstieg ein paar Wegmarken, Eckdaten über die Geschichte dieser Kämpfe der feministisch-lesbischen, queeren Bewegungen geben und erzähl uns auch gern davon, warum du angefangen hast, dich mit dieser Geschichte zu beschäftigen.
Ja, gerne. Also ganz wichtig ist ja zu sagen, in Deutschland, dass diese Kämpfe nicht erst mit den 1970er Jahren begonnen haben, sondern dass es schon um 1900 im Umfeld zum Beispiel von Magnus Hirschfeld, ja, dass es schon eine frühe homosexuellen Bewegung gab, die auch weltweit so eine der ersten dokumentierten, würde ich jetzt auch mal dazu sagen, ist und dass es insbesondere auch in den 1920er Jahren beziehungsweise der Weimarer Republik eine sehr aktive lesbisch-queere Kultur und Bewegung gab. Genau, wir hatten ja aber auch gesagt, dass ich noch mal so ein bisschen in Bezug auch auf den Spinnboden, der ist nämlich im Kontext der autonomen Lesbenbewegung der 1970er Jahre in der BRD beziehungsweise insbesondere West-Berlin entstanden. Und ja, für diesen Kontext von West-Berlin und Westdeutschland war es eben ganz wichtig, dass es erstens eine Reform des Paragraphen 175, der bis dahin sozusagen sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt hat, reformiert wurde. Dann gab es natürlich die sogenannte 68er oder sogenannte Studentenbewegung, die ganzen neue linke Bewegung. Und es gab ja auch die neue Frauenbewegung. Ist alles so ein Konglomerat, in dem dann die sogenannte Schwulenbewegung, am Anfang haben sie nämlich auch Lesben als schwule Frauen bezeichnet, ja, entstanden ist. Und da ging es auch in Abgrenzung zu den vorherigen Bewegungen um so ein sehr offensives öffentliches Auftreten. Es ging auch um ein sehr, ja, linkes Politikverständnis und eine Systemveränderung und eben ja, den Abbau von Diskriminierung, Ausweiten von Rechten für lesbisch, schwule und queere Personen. Und in der DDR beziehungsweise Ostberlin ist der Kontext dann nochmal so ein bisschen anders. Das ist sozusagen insbesondere die HIB, Homosexuelle Interessensgemeinschaft Berlin, gab. Also das hat sich auch da so zeitgleich sozusagen formiert. In der DDR wurde aber der Paragraph 175 beziehungsweise Homosexualität war schon straffrei zu dem Zeitpunkt. Also da gibt's auch nochmal Unterschiede in diesen Bewegungen und Entwicklungen. Und genau, ist aber ganz wichtig zu sagen, dass es sozusagen in der BRD und DDR diese Bewegung irgendwie gab. Und gerade für West-Berlin der Kontext ist nochmal wichtig, dass Lesben sich zunächst mit Schwulen zusammen organisiert haben, also ganz früh in den 1970er Jahren. Und ausschlaggebend dafür war oft der Film von Rosa von Braunheim. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und da gab es zum Beispiel Filmvorführungen in West-Berlin oder Westdeutschland. Und danach haben sich oft Leute gefunden und zusammengetan, die dann irgendwie Gruppen gegründet haben. Und in der Geschichte geht das manchmal so ein bisschen als Schwulenbewegung verloren und die Leute vergessen aber, dass Lesben eben auch mit dabei waren. Genau, da gab es diese gemeinsame Organisierung und es gab natürlich aber zeitgleich von Lesben auch eine Organisierung und den Aufbau auch mit in West-Berlin von dieser Frauenbewegung, Frauenzentren, Frauenprojekte. Und da waren ganz maßgeblich Lesben eigentlich beteiligt. Und irgendwann gab es auch so eine Separierung dann von den schwulen Männern wegen so patriarchalen Strukturen in den Bewegungen und dann mehr so eine lesbisch-feministische Orientierung, sage ich mal.
Ja, interessant. Und du könntest uns da jetzt bestimmt viel mehr noch erzählen und uns mit durch die Jahre und Jahrzehnte nehmen. Ich würde trotzdem schon mal ein Stück weitergehen. Wir bitten unsere Gäste hier in der Reihe, wir erinnern, ja immer etwas mitzubringen. Darauf bist du ja auch schon vorbereitet. Ein Gegenstand, ein Foto oder ein Zitat, das euch mit eurer Arbeit ganz persönlich verbindet. Und Lara, vielleicht ist das jetzt so ein Moment, wo du uns auch noch ein bisschen was davon erzählen kannst, wie du persönlich mit diesem Thema, was wir hier besprechen, verbunden bist und warum du dich ausgerechnet damit auseinandergesetzt hast, ja schon während deines Studiums.
Ja, genau. Also ich bin selber lesbisch und links und eben queer-feministisch interessiert und orientiert und politisiert und ich finde, dass oft so Bewegungsgeschichte eben nicht so bewusst verankert ist in sozialen Bewegungen oder politischen Kämpfen. Und ich finde aber eigentlich immer, dass wir ganz viel lernen können eben aus diesen Geschichten. Und es ist aber schwierig, Wissen auch so über diese Geschichten zu bekommen. Und deswegen, ja, habe ich mich in meinem Studium, ich habe Gender Studies studiert und selbst da habe ich zum Beispiel nichts über lesbisch-queere Geschichte gelernt. Und ich wollte mich dann selber sozusagen informieren. Und ja, dann haben mich Menschen auf das Spinnboden-Lesben-Archiv auch hingewiesen, dass dort eben verschiedene Geschichten zu finden sind. Genau, und was ich heute mitgebracht habe. Und so bin ich auch zum Spinnboden gekommen und so zu diesem Erforschen von lesbisch-queerer Geschichte. Leider nur ein Foto, weil mit Archivmaterial, wir wissen es alle, es ist diffizil, das irgendwie herumzutragen im Regen in Berlin. Ich habe eine Zeitschrift bzw. eine Anzeige mitgebracht. Es ist die Lesbian Connection. Das war in den USA eine lesbische Zeitschrift aus den 1970er Jahren. Und es gab in dieser Westberliner Lesbenbewegung einen starken Bezug, auch in die USA, weil dort alles so ein bisschen ein paar Jahre früher manchmal war oder ja, viel Orientierung auch daran. Und dort ist eine Anzeige von Lesben aus dem LATZ, also aus dem Lesbischen Aktionszentrum West-Berlin, drin veröffentlicht worden, die sozusagen Kontakt wollten zu Lesben in den USA. Genau, das wurde sehr früh gemacht. Und ich habe mich ja sehr viel mit dem LAZ, Lesbischen Aktionszentrum West-Berlin, in meiner Forschung beschäftigt. Und das ist auch der Grundstock vom Spinnenboden-Lesben-Archiv. Also das ist aus dieser Gruppe heraus entstanden. Und ich würde einmal einen Ausschnitt davon vorlesen. Ich finde, da kommen ganz schön so verschiedene Geschichten zusammen aus dieser Zeit. Also die Überschrift der Anzeige ist: Are you a black and white lesbian couple? We are two German lesbians. G is black and A is white. We are living in Berlin, Germany, and we are working in the German lesbian movement. Our Zentrum is LAZ, Lesbisches Aktionszentrum. G is the only black lesbian in LAZ. She knows only three other black lesbians in Berlin. We are 23 and 24 years old. We work every job we can get. We are poor and the straight white Germans don't like us. G plays the bass guitar in women rock band from Berlin. We are very radical against men. We are aggressive city lesbians, but we love the sun and we would love to get to know our lesbian sisters all around the world. We want contact with black and white lesbian couples or communities. We want to know what kind of experience do you have in relationship. We hope someone of you black and white lesbian couples are reading this notice and we hope you are interested in writing us. We will be so happy.
Lara, ja, hier hat ein lesbisches Paar eine Kontaktanzeige verfasst. Zwei Frauen aus Berlin, eine schwarz, eine weiß. Sie bezeichnen sich als radikale Lesben, erzählen von ihrer Armut, auch Einsamkeit. Sie schreiben, dass sie sich verloren fühlen und inserieren, weil sie auf der Suche nach Menschen sind, die denken und leben wie sie selbst. Und weil unsere Zuhörenden diese Fotografie, die du uns hier auf deinem Handy zeigst, nicht sehen können, diese Zeitschrift Lesbian Connection ist ein schlichter Schwarz-Weiß-Druck, sieht auch ein bisschen zerfleddert aus, ist vermutlich schon durch viele Hände gegangen. Eine Anzeige von 1976. Was hat das mit dir zu tun?
Ich glaube, meine Verbindung ist dazu, dass sich im Spinnenboden viele Geschichten finden lassen, viele lesbische Geschichten, die halt verschiedene Aspekte und Perspektiven lesbischen Lebens sichtbar machen und auch sehr unerforscht sind. Und in diesem spezifischen Fall eben ein interracial Couple, wo eine Person weiß ist und eine Person schwarz und dass sie einfach keinen Erfahrungsaustausch in West-Berlin haben oder finden und dass eben auch das Lesbische Aktionszentrum, dass dort nicht mehrere schwarze oder nicht weiße Lesben auch organisiert sind und da so eine Vereinzelung sichtbar wird. Gleichzeitig zeigt es natürlich auch, die Aktivistinnen haben immer den Kontakt, die Vernetzung gesucht mit anderen, um in diesen Erfahrungsaustausch zu gehen. Und ich denke, da werden so Formen wie Mehrfachdiskriminierung, aber auch dieser Aktivismus zum Beispiel, dass es diese Frauen-Lesben-Musikband gab oder so. Ja, dass sie zum Beispiel arm sind, ne, dass es auch prekär ist auf jeden Fall, dieses Leben. Also ich finde, da kommen einfach so viele Facetten raus und auch so schön so eine Form von DIY. Ach, dann machen wir doch mal eine Anzeige einfach und schauen mal. Und die Briefe, die darauf zurückkamen, die sind eben auch bei uns im Spinnenboden-Archiv archiviert. Und das ist natürlich auch einfach sehr schön, das zu lesen.
Ja, vielen Dank. Ich fand eigentlich genau diese Idee immer, wie Geschichte und deutlich macht, wie vielfältig auch die Lebensentwürfe und die Lebenserfahrungen sind. Und der Teil mit dem Rockband fand ich auch sehr, sehr, sehr toll aus der Anzeige. Ja, Nathalie, kommen wir zu dir dann. Du bist ja Kulturanthropologin und hast lange als Kuratorin gearbeitet, unter anderem im Münchner Stadtmuseum. Stadtentwicklung, die Geschichte des Rassismus und des Antirassismus und Migrationsgeschichte sind Schwerpunkte, die deine gesamte Karriere sowohl in der Forschung, aber auch im musealen Bereich begleitet haben. Du hast beispielsweise, so habe ich gelesen, über das Kuratieren als antirassistische Praxis geschrieben. Ja, und seit 2018 leitest du das Museum Friedrichshain-Kreuzberg und bist dort für viele Projekte verantwortlich, darunter auch für das Projekt Versammeln, das für diese Folge besonders interessant ist und worüber wir auch später auf jeden Fall zu sprechen kommen. Und im Versammeln, es geht auch um das erste, wenn ich mich nicht irre, umfassende Archiv antirassistischen Kämpfen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Kannst du uns dann ein kurzes historische Einführung, ein bisschen wie Lara auch gemacht hat, in diesen antirassistischen Kämpfen in Deutschland geben, so ein paar Eckpunkten für unsere Zuhörerinnen und uns sagen, was ist dein Bezug zu diesem Thema Rassismus und antirassistischen Bewegungen?
Also antirassistische Kämpfe, da müssen wir eigentlich erstmal anfangen zu definieren, was sind eigentlich antirassistische Kämpfe? Und wenn wir sagen, das ist, also ich fasse es vielleicht mal kurz, Kämpfe gegen Benachteiligung, Kämpfe für gleiche Rechte, auch Kämpfe für Staatsbürgerschaft als nicht als nationaldeutsche Geborene, Kämpfe um Bleiberecht, Freiheit und Selbstbestimmung fürs eigene Leben, dann kann man natürlich auch sagen, dass diese Kämpfe natürlich weit vor 45 schon begonnen haben. Aber in meiner Arbeit, die immer eher auf die neuere und neueste Geschichte geschaut hat und auch aus dieser Projektlogik heraus von Versammeln antirassistischer Kämpfe, macht es schon Sinn, ab 45 erstmal anzusetzen, weil zumindest ab 1945 der heutige Staat Deutschland sich auch konstitutionell beziehungsweise ein paar Jahre danach konstitutionell als demokratisch verfassten Staat begreift und selbst definiert hat. Und wenn wir dann auf diesen Zeitraum schauen, auf die Zeit nach 1945, dann finden wir erstmal schon auch Kämpfe um Anerkennung, Kämpfe um Entschädigung und auch Erinnerung von NS-Opfern, und zwar nicht nur von Jüdinnen und Juden, sondern eben auch von Romnia und Sintize. Es waren antirassistische Kämpfe, denn sie wurden auch verbunden mit Kämpfen um Bleiberecht, also vor allem auch in den 70er Jahren. Wenn wir dann aber auch auf die späten 60er Jahre schauen, insbesondere auf die Situation und Lebensbedingungen von Migrantinnen, die aus Südosteuropa eingewandert waren, dann waren das oftmals Kämpfe gegen Benachteiligungen, zum Beispiel in der Bildung der Kinder, Kämpfe um Lohn, also so ein wichtiges Motto der Kämpfe waren gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Kämpfe gegen Benachteiligung, wenn es darum ging, im eigenen Wohnraum zu finden. Aber auch Kämpfe für Staatsbürgerschaft. Etwas später ging es vor allem für die zweite Generation um die doppelte Staatsbürgerschaft und natürlich auch Kämpfe um politische Beteiligung. Also um es zusammenzufassen, Kämpfe gegen strukturellen und institutionellen Rassismus. Wenn wir in die Zeit ab den 80er Jahren schauen, finden wir auch vor allem in der Dokumentation, in den Unterlagen Kämpfe um Aufarbeitung von rechten Morden und Übergriffen und auch vor allem Kämpfe gegen die institutionelle Ignoranz. Also wenn wir uns den gesamten NSU-Komplex anschauen, wenn wir uns die Kämpfe nach den Morden in Halle anschauen, aber auch schon in den 80er Jahren und frühen 90er Jahren in West-Berlin gab es große Demonstrationen für die Aufarbeitung der Morde an Ufuk Sahin oder Meher Ekşi.
Das Thema rechte Gewalt hatten wir tatsächlich das letzte Mal auch ganz viel. Zum NSU haben wir auch ganz viel gehört. Also, es ist schön, wie die Verbindungen auch entstehen zwischen den Folgen.
Ja, genau. Aber du hast mich ja auch gefragt nach meinem eigenen Bezug. Also als Tochter einer Migrantin und als eine Person, die auch vor allem in ihrer Kindheit sehr stark als Migrantin gedeutet wurde, war das halt klar. Also gerade auch in den 70er und 80er Jahren, also der Alltag bestand eigentlich aus Erfahrungen von Benachteiligung, auch zum Teil blanker Rassismus. Und somit hatten meine Freundinnen, meine Kolleginnen eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als für Gleichstellung und konsequente Demokratisierung zu kämpfen, ob in der Schule, ob im Alltag, beim U-Bahnfahren, aber eben auch in der Kulturpolitik und im Museum. Und du hast es ja auch schon vorhin erwähnt, dass meine Karriere sozusagen im Museumsbereich sehr stark oder überhaupt begonnen hat mit der Einforderung, dass die Geschichte der Migration als Bestandteil der Geschichtspolitik, der Kulturpolitik anerkannt wird. Und dementsprechend habe ich immer dafür plädiert, dass es auch darum geht, gleichzeitig auch die Kämpfe gegen Rassismus mitzusehen, also dieses trotz allem.
Ja, und wir haben dir auch gefragt, etwas uns mitzubringen, das dir mit diesem Thema Erinnerung an antirassistischen Kämpfen verbindet. Und deswegen auch dir die Frage, was hast du eigentlich uns mitgebracht, was hast du gewählt? Und ganz kurz zur Erinnerung für unsere ZuhörerInnen, eigentlich diese Mitbringsel sind in unserem Instagram-Account der Böll-Stiftung, @Böll-Stiftung, zu sehen. So folgt uns auch auf dem Account. So, Nathalie, was hast du uns mitgebracht?
Also ich muss gestehen, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was das eine Objekt ist, das eine Mitbringsel ist, weil es das gar nicht gibt. Aber dann hatte ich doch ein Bild vor Augen. Das ist auch eine Fotografie. Und zwar von einer Demonstration in West-Berlin von 1981. Auf dem Bild sind ganz vorne zu sehen 5 Jugendliche, die ein Transpi tragen, auf dem steht ganz groß: Familien zerreißen? Nein, danke. Und der Anlass war, dass quasi ganz West-Berlin gegen die sogenannten Ausländererlasse von dem damaligen Innensenator Heinrich Lummer auf die Straße gegangen sind. Heinrich Lummer, Mitglied der CDU, hat damals ganz massiv gegen Linke, gegen Hausbesetzer, aber eben auch gegen Migrantinnen gehetzt und wollte eben, dass Jugendliche, also die zweite Generation, wenn sie keine Arbeit haben, abgeschoben werden und damit von ihren Familien getrennt werden. Das Foto ist von Jürgen Henschel gemacht worden. Der hat ganz viele Fotografien in West-Berlin damals gemacht, hat sehr viele Aktionen, Demonstrationen, Kundgebungen, also von Oppositionellen dokumentiert, fotografisch. Dazu muss man aber auch sagen, dass Jürgen Henschel angestellter Fotograf von der Zeitschrift Die Wahrheit war. Die Wahrheit war quasi das Publikationsorgan von der SEW, Sozialistische Einheitspartei West-Berlins, die im Grunde genommen komplett von der SED finanziert war. Das heißt, man muss diese Fotos schon auch lesen, dass sie mit einer sehr klaren politischen Agenda aufgenommen sind. Aber nichtsdestotrotz hat Jürgen Henschel einen Nachlass an Fotos hinterlassen von sämtlichen oppositionellen, emanzipatorischen Kämpfen. Und das ist so ein Schatz. Und da gibt es so sehr viele Fotografien, die er gemacht hat, auch vor allem von migrantischen Kämpfen, die es so in anderen Städten in Deutschland eigentlich nicht gibt.
Danke dafür. Spannt auch hier wieder die politischen Verbindungen hinter der Fotografie, die Geschichten aus der Vergangenheit erzählen. Uns interessieren ja die Praktiken des kollektiven Erinnerns hier in der Reihe. Wir erinnern und jetzt heute ganz speziell an die feministisch-lesbisch-queeren und antirassistischen Kämpfe und wie die überhaupt entstanden sind, was sich entwickelt hat. Und Lara, du hattest es schon angesprochen, das Spinnenbodenarchiv wurde 1973 gegründet. Kannst du uns ein bisschen etwas über die Geschichte des Archivs erzählen? Vor allem, wie es nach der Gründung weitergegangen ist?
Ja, genau. Also wir nehmen 1973 als Anfang. Also das sind jetzt mehr als 50 Jahre. Und da gab es die HAW-Frauengruppe, Homosexuelle Aktion West-Berlin. Das war der Vorläufer von dem LATZ, was wir schon erwähnt hatten. Und die HAW-Frauengruppe hat 1973 in einem Protokoll notiert, dass sie anfangen, die Protokolle zu sammeln und dass sie eine Zeitungsausschnittssammlung anlegen. Und da fällt so das erste Mal dieser Begriff Archiv. Das ist noch sehr informell, also das war auch mehr so ein bisschen aus Gründen der politischen Organisierung. Und diese Zeitungsausschnittssammlung, die gibt's natürlich auch heute noch, die ist auch sehr groß gewesen. Da hatten sie einen Dienst beauftragt, der dann zu verschiedenen Themen Artikel ausgeschnitten und gesammelt und an sie geschickt hat. Und es wurde dann auch eine Archivgruppe eingerichtet, bei diesem LATZ zum Beispiel. Genau, und es gab dann einfach sehr viele Ordner. Und diese ersten 10 Jahre, also 1973 so bis Anfang der 80er Jahre, wurden auch schon als Love Story Archive bezeichnet, weil die Ordner sind immer so mit den Lesben gewandert, die gerade irgendwie zusammen waren und wurden da unter den Betten gelagert. Und wenn sich wer getrennt hat, sind die dann irgendwie weitergezogen. Und so dieses informelle Archivieren, das ist ja auch von ganz vielen Bewegungsarchiven so ein Merkmal. Und als sich das LATZ dann aufgelöst hat, so Ende der 70er Jahre, hat Gudrun Schwarz, eine lesbische Historikerin, die Bestände zu sich genommen in die Privatwohnung und hat dort dann mit anderen Lesben gemeinsam offiziell den Spinnboden und das Lesbenarchiv gegründet, hat auch Anfang der 80er Jahre haben die dann einen Verein gemacht, genau, und dann gab es immer verschiedene Lesben, die da sozusagen mitgearbeitet haben in diesem Archiv und da war das auch wirklich, Anfang der 80er Jahre war das auch wirklich, wir müssen unsere Geschichte bewahren, weil niemand sonst wird es für uns machen und das ist ja ganz eigentlich für alle von diesen marginalisierten Personen oder ja einfach sozialen Bewegungen, Oppositionsbewegungen, so dieser Impuls, dass die staatlichen Archive das Material nicht sammeln oder nur aus einem Fremdblick sozusagen oder nur diskriminierendes Material und dass es da ja auch kein Vertrauen gab oder weiterhin nicht gibt und deswegen die Bewegung und die Menschen ihre Geschichte selber so nach den eigenen Bestimmungen sozusagen
bewahren.
Ja, du hast jetzt gesprochen, ne? Ein Archiv hat eigentlich mit Geschichtsbewahrung zu tun und eben mit Erinnerung. Dazu kommen wir auch vielleicht gleich, wie auch das zusammenhängt. Wenn ich habe auf Ihre Webseite geschaut, da stehen aber auch andere Stichworte, zum Beispiel Begegnung oder Beratung als zentrale Aktivitäten, was ihr jetzt gerade heute anbietet. So, vielleicht kannst du uns ein bisschen näher bringen, was ist euren Aktivitäten heute? Was macht ihr? Wie steht eigentlich diese Geschichtsbewahrung mit allen anderen sonst Bereichen, in denen ihr aktiv seid, in Zusammenhang?
Das ist auch noch so eine Besonderheit, dass wir eben nicht nur ein Archiv und eine Bibliothek sind, sondern auch ein Community-Ort. Und das war auch in den Anfängen schon so. Also es gab immer dieses Archiv und Bibliothek, aber es gab immer auch so, ja, sogenannte Kontaktzentrale, also Vernetzung von Lesben oder die hinkommen können, die vereinzelt sind in der Isolation, die irgendwie eine Anlaufstelle wollten und dann auch, ja, Kontakte finden konnten. Und deswegen heute ist auch unser Motto, hier lebt lesbische Geschichte. Also für uns ist das ganz wichtig, als Archiv, als Bewegungsarchiv, ja, diesen Anschluss sozusagen an diese Communities nicht zu verlieren und auch irgendwie was mit zurückzugeben oder so. Und dass wir eigentlich finden, ein Archiv muss leben sozusagen. Das heißt, dort müssen Veranstaltungen stattfinden, Gruppenberatung. Und was wir heute haben, sind ganz unterschiedliche Angebote. Einmal einfach so Freizeitaktivitäten wie eine Wandergruppe oder eine Gruppe, wo sich zusammen Ausstellungen angeschaut werden oder ja irgendwie so Lesezirkel oder sowas. Dann gibt es aber zum Beispiel auch ein Schreibtreffen, dann gibt es eine Trauergruppe, dann gibt es irgendwie eine Gruppe für Queers auf dem Spektrum. Also es gibt sehr unterschiedlich, dann gibt es eine Coming-out-Beratung, eine Berufsberatung und immer wieder gibt es auch Events, die wir machen zu lesbisch-queerer Geschichte eigentlich so. Also mal ein Filmscreening, eine Lesung oder sowas, aber auch einfach sowas wie ein Schauspielworkshop. Also es geht immer um so, ja, auch Sachen anzubieten, um in Kontakt zu kommen und sich natürlich auch weiterzubilden. Das ist so eine Mischung, die wir machen.
Und auch die Gemeinschaft zu erhalten, so auf genau. Eine Art, ne? Und einzuladen. Ja. Nathalie, im Gegensatz zum Spinnbodenarchiv, da, wovon wir jetzt gerade gehört haben, ist das Museum Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg ein Bezirksmuseum, wie es das auch in anderen Berliner Stadtbezirken gibt und damit eine Einrichtung der Stadt, also was ganz Offizielles, wenn ich das so sagen darf. Kreuzberg und Friedrichshain waren historisch und sind bis heute Orte vieler politischer Mobilisierung und ein klarer Schwerpunkt des Museums liegt auch auf den sozialen Bewegungen in den beiden Bezirken, die natürlich auch historisch sehr unterschiedlich sind. Vielleicht wirst du dazu auch gleich noch was sagen. Kannst du uns erzählen, wie dieses Museum entstanden ist? Aus zwei Stadtbezirken, eins aus dem Osten der Stadt, eins aus dem Westen der Stadt, verbunden wieder nach der deutschen Teilung. Also was ist die Geschichte dieses Museums und wie seid ihr in Verbindung mit dem lokalen politischen Aktivismus vor Ort?
Ja, das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in seiner heutigen Form, das Museum selber mit seiner Entstehung, aber auch mit seiner Sammlung, mit seiner Praxis, darin spiegelt sich ganz viel Berliner Geschichte wieder. Weil es ist tatsächlich 1988 ist das Friedrichshainer Heimatmuseum gegründet worden, 1990 das Kreuzberg-Museum damals und erst nach 2002, also nach der Bezirksreform, als Friedrichshain und Kreuzberg zu einem Bezirk zusammenkam, ist es dann 2004 auch zum Friedrichshain-Kreuzberg-Museum, also zu der Fusionierung gekommen. Und beide Museen haben vor der Fusionierung einfach sehr unterschiedliche Foki, sehr unterschiedliche Arbeitsweisen gehabt, auch sehr unterschiedliche Ressourcen. Und dazu lässt sich schon sagen, dass die Gründung des Kreuzberg-Museums aus einer kleinen Handvoll Menschen bestand, die mit sehr, sehr viel Herzblut eher aus diesem Bereich der Geschichtswerkstätten, also Geschichte von unten, kamen. Niemand von den Gründerinnen und von der ersten Besatzung hatte zuvor in einem Museum, in einem Archiv oder Bibliothek oder in einer ähnlichen geschichtssammelnden Institutionen gearbeitet und so wurde erstmal einfach alles gesammelt und die Objekte, die wurden auch gar nicht nach klassischen Kategorien geordnet und kategorisiert und dadurch ist auch in diesem Museum so eine ziemlich große Offenheit entstanden. Also ich rede jetzt vor allem aus meiner Erfahrung, als ich 2018 erstmal natürlich auch selber dieses Haus kennenlernen musste. Es sind keine klassischen Begriffe zu den Objekten gegeben worden oder auch die Ausstellung Ausstellungsthemen, die sind einfach nicht so klassisch, wie ich es aus anderen Stadtmuseen kenne, die eben im späten 19. Jahrhundert gegründet wurden, wo es dann irgendwelche Ausstellungen über Biedermeier-Möbel, also in so klassischen Stadtmuseen gab es sowas, gab es einfach nicht. Sondern es hat sich schon sehr früh den Themen Kämpfe, also die Häuserkämpfe gedreht beispielsweise. Oder auch, es ist eigentlich eins der ersten stadtgeschichtlichen Museen in Deutschland, das sich auch der Migrationsgeschichte gewidmet hatte, schon relativ früh in seiner Dauerausstellung, aber auch der queeren Geschichte. Und gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Leerstellen, die sich in die Geschichte des Museums eingeschrieben hatten. Also es gab auf der einen Seite die Geschichte der Migration, die auch in der Dauerausstellung vorgekommen ist. Aber eine Leerstelle waren die Kämpfe gegen Rassismus. Oder es gab eben diese wirklich wichtige Ausstellung über queere Geschichte. Aber es fehlten da drin die queerpolitischen Kämpfe.
Ich habe euch Anfang 2024 besucht, ich oute mich hier gleich als Kreuzbergerin, weil ich schon damals die Idee dieses Podcasts hatte und war eigentlich auf der Suche nach GesprächspartnerInnen. Und ursprünglich habe ich an dem Museum Friedrichshain-Kreuzberg für die Folge zur Erinnerung an Migration gedacht. Dann habe ich aber bei euch eine Runde im Museum gemacht und habe das Archiv Versammeln entdeckt. Es geht um eine Sammlung von Objekten, wie ich sehen konnte, so Foto, Flyer, Zeitungsausschnitte, Bruchstücke von Erinnerungen, die ihr in ganz Deutschland gesammelt habt und kopiert habt. Die sind alle in so hellbraune Kisten gesammelt, in diesen großen Regalen, sortiert nach Jahrzehnten. Und ja, man kann diese Kisten einfach aus den Regalen ziehen und sich diesen ganzen Dokumenten anschauen. So wirklich ein offenes Archiv, zugänglich für jede Person, die sich dafür interessiert. Ohne Anträge oder Forschungsvorhaben, wie sonst bei traditionellen Archiven ist. Das fand ich tatsächlich sehr spannend. Daher die Frage an dir, Nathalie. Wie ist das Archivversammeln entstanden? Kannst du uns mehr darüber erzählen?
2020, in dem Covid-Lockdown-Jahr, waren wir, und damit meine ich eine große Zahl an Menschen, meine Kolleginnen, auch Freundinnen sozusagen, wir waren auch gleichzeitig total begeistert von den weltweiten Black Lives Matters-Demonstrationen, die nach dem Mord in den USA an George Floyd entstanden sind. Und vor allem junge Menschen sind auf die Straße gegangen. Junge Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben demonstriert. In Großbritannien sind Statuen ins Wasser geworfen worden als Ausdruck dieser Demonstrationen, um eben antirassistische Morde, damit die aufgearbeitet werden, damit so etwas nicht mehr passiert, dass Maßnahmen, dass die Staaten Maßnahmen gegen diese Form der Auslöschung von Menschen in Bewegung bringen. Wir waren total begeistert davon und gleichzeitig auf der anderen Seite ist uns dabei aufgefallen, dass gerade diese junge Generation der Leute, die auf die Straße gegangen sind, gar nicht wussten, dass es auch schon in den 70er Jahren große Demonstrationen gegen rechte Morde, gegen rassistische Übergriffe gab. Uns ist aufgefallen, dass es eigentlich keine einzige Erinnerungsinstitution gibt und gar keinen Ort dazu gibt, der die Kämpfe gegen Rassismus dokumentiert, aufarbeitet und der vor allem die verschiedenen Kämpfe gegen Rassismen zusammenbringt, ohne eine Hierarchisierung vorzunehmen. Und das war eigentlich der Ursprung unseres Gedankens, dieses Projekt Versammeln antirassistischer Kämpfe zu machen, zu konzipieren. Und es ist insofern auch kein richtiges oder kein klassisches Archiv, weil das Archiv ist zugänglich für alle. Jede Person kann während den Öffnungszeiten in den Raum gehen und sich, ohne irgendwie sich anzumelden, ohne ein Forschungsinteresse zu artikulieren, sich Boxen aus den Regalen nehmen und die Materialien, die da drin sind, rausnehmen, recherchieren, lesen, so lange bleiben, wie er oder sie möchte. Man muss auch keine Stoffhandschuhe anziehen, weil es sich nicht um originale Objekte handelt, sondern das sind alles Reproduktionen von Fotografien, von Flyern, von Redemanuskripten, von Broschüren und sogenannter grauer Literatur. Und wir haben diese Reproduktionen dort reingelegt und nicht die Originale, weil es handelt sich um Dinge, die nicht uns gehören, sondern wir haben Menschen aus Bewegungen, wir haben freie Archive, Vereinsarchive, aber wie gesagt auch Einzelpersonen einfach gefragt, ob sie Materialien noch haben. Wir haben sie gebeten, in ihren Kellern, in ihren eigenen Ordnern zu gucken.
Und wir haben uns entschieden, weil es uns nicht darum geht, diese Materialien den Leuten sozusagen wegzunehmen oder aus der Bewegung rauszunehmen, sondern nur zugänglich zu machen, haben wir sie nur gefragt, ob wir eine Kopie machen dürfen und diese Kopie in den Ausstellungsraum im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum im offenen Archiv zu zeigen.
Nathalie, um da so eine Vorstellung zu bekommen, wie umfangreich ist dieses ungewöhnliche offene Archiv überhaupt?
Also wir haben gestartet ungefähr mit 100 bis 150 Einzelobjekten. Aber, und das ist jetzt eben der Punkt an diesem offenen Archiv, es ging uns darum, dass es wachsen muss. Also wir bitten die Leute, Sachen mitzubringen, uns ihre vor allem Geschichten auch, antirassistische Kämpfe auch zu erzählen. Weil wir von vornherein gesagt haben, ein Archiv, was ist das? Wir wollen eigentlich damit aktivieren. Wir wollen Erinnerungen aktivieren, Erinnerungen an die eigenen Kämpfe, Erinnerungen auch an solidarischen Kämpfe.
Ja, dieses Projekt Versammeln ist offen, ein Archiv, das aus den Bewegungen selbst kommt. Befruchtet ihr euch mit anderen Archiven eigentlich gegenseitig und wenn ja, wie?
Ich würde vielleicht auch das ein bisschen allgemeiner fragen, sozusagen generell in dieser ganzen sozusagen Archivierung von unten. Gibt es ein voneinander Lernen sozusagen von Bewegungen? Es scheint mir eine wichtige Praxis für politischen, emanzipatorischen Bewegungen und genau.
Also es gibt auf jeden Fall ein Netzwerk von freien Archiven sozusagen, wo es auch immer wieder Tagungen und Treffen gibt und wo auch versucht wird, aus diesen Bewegungsarchiven voneinander zu lernen, sich auszutauschen, was die Bedarfe sind. Wir sind zum Beispiel auch noch in einem Netzwerk mit Frauen- und Lesbenarchiven. Dann gibt es noch Netzwerke mit queeren Archiven. Also es gibt sehr, sehr viel Austausch und Vernetzung. Und ich habe das Gefühl, da entstehen auf jeden Fall immer wieder sehr viele Anknüpfungspunkte. Und wir versuchen natürlich, Material zur Verfügung zu stellen, gerade auch für Museen und Ausstellungen. Und ja, das gibt sehr viel und kann auch immer noch ausgebaut werden.
Und das offene Archiv soll auch ein Ort der Aktivierung sein, auch ein Ort der Praxis sein und nicht nur des Erinnerns.
Wir haben jetzt viel über die Praktik des Sammelns und der Archive gesprochen und da einen geografischen Fokus auf Berlin, bestimmte Berliner Bezirke gelegt. Auch wenn es bei dem Projekt Versammeln, wie du uns erzählt hast, auch über Berlin hinausgeht. Trotzdem, was denkt ihr, gibt es andere wichtige Formate des Erinnerns an emanzipatorische Kämpfe jenseits des Archivs oder konkreter gefragt, wie steht es um Erinnerungsorte zum Thema, also in Berlin, in anderen Großstädten oder vielleicht sogar abseits des urbanen Raumes? Lara?
Ja, also ich glaube, es gibt ja ganz viele Formen des Erinnerns, also jetzt auch konkret, was auch aus der Archivarbeit entsteht. Bei uns ist zum Beispiel Wassan Ali macht so Zines, wo quasi Workshop-TeilnehmerInnen mit Archivmaterial arbeiten und dann schriftliche Texte machen, die in einem Zine, also im kostenlosen und ganz Low-Budget-Format dann publiziert und verteilt werden, auch an Community-Orten in Berlin und damit Erinnerung auch weitergetragen wird. Dann gibt es in Berlin ja natürlich sowas wie Stolpersteine oder auch Gedenk, Stelen, Gedenktafeln, auch immer mehr zum Beispiel zu lesbischen Personen oder so, wo auch natürlich Wissen dann aus Archiven genutzt wird. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt ja auch ganz viel politische Kämpfe oder Versammlungen oder Veranstaltungen, die versuchen zu erinnern. Das kann ja auch sowas sein wie ein Filmscreening von einer politischen Gruppe einfach, die den Film vielleicht bei uns dann irgendwie ausgeliehen haben oder sowas. Also das sind ja auch sehr viele Dinge, wo dann erinnert werden kann so und sehr vielfältige Formen, die eigentlich abseits von diesem Museum oder Archiv irgendwie stattfinden, sondern einfach so weitergetragen werden.
Bewegliche Erinnerungsorte quasi. Genau. Nathalie, was fällt dir dazu ein?
Ich würde auch nochmal dran anknüpfen. Es gibt ja auch sehr viele politische Initiativen, also vielleicht um nur zwei zu nennen, die Initiative 19. Februar in Hanau oder auch die Initiative zur Aufarbeitung von dem Mord an Uri Jalloh. Das sind ja auch Initiativen, die angefangen haben, das staatliche Versagen zur Aufarbeitung der Morde zu dokumentieren und haben nicht nur mit den Erinnerungen der Angehörigen und deren Wissen etwas zu sammeln und zusammenzutragen, sondern sie haben auch ganz konkret angefangen, selber zu dokumentieren, Aussagen von Politikern, Politikerinnen, Aussagen von irgendwelchen anderen Verantwortungsträgern. Und die schaffen eigentlich auch ein eigenes Archiv, das total wichtig ist und ohne dem die Aufarbeitung an diesem Morden überhaupt nicht stattfinden würde. Also die Bedeutung des Archivierens und des Sammelns geht jenseits von einem Museum hinaus sozusagen und jenseits von Ausstellungen, weil es um ganz konkrete politische Verantwortung geht.
Ja, ich würde jetzt gerne kommen zu einem Thema, die wir ein bisschen in der Einführung angedeutet habe. Und zwar ein bisschen die Bedeutung von dieser Erinnerung an emanzipatorischen Kämpfen in größerem Kontext des deutschen Geschichtsbewusstseins, wenn man sowas überhaupt über eine homogene deutsche Geschichtsbewusstsein kann man sowieso nicht reden, aber trotzdem um diesen Begriff zu benutzen. Und zwar, wir haben eigentlich bis jetzt über sehr unterschiedliche Themen der Erinnerung gesprochen, ne? Vom Nationalsozialismus zum SED-Diktatur, Kolonialismus. Und eigentlich, was jetzt unterscheidet das Thema von dieser Folge, ist auf jeden Fall, dass hier es geht um eine Erinnerung an Erfahrungen, die, ja, man kann sie hoffnungsvoll irgendwie bezeichnen, sind Momente der Selbstermächtigung von Gruppen, ne? Die eine gewisse Art von Kraft und von Hoffnung auch vermitteln für bestimmte Gruppen, aber generell. Und ja, ich würde gerne fragen oder besser verstehen, wie diese Form des Erinnerns sich eigentlich verhält zu sonst die breite Erinnerungslandschaft an eher sehr schmerzhaften und traumatischen historischen Erfahrungen in Deutschland. So, wie fügt sich da rein? Und es ist zum Beispiel viel die Rede über die Frage, inwieweit wir brauchen eigentlich eine Erinnerung an der Demokratiegeschichte oder Demokratisierungsgeschichte dieses Landes. Ist dann so eine Erinnerung an emanzipatorischen Kämpfen ein Beitrag dazu? Oder ist eine Erinnerung, die doch eher so sehr marginalisiert wird und nun in bestimmten Kontexten sich abspielt, in bestimmten Communities oder in bestimmten Bezirken, aber dann geht nicht mehr darüber hinaus? Das wäre jetzt eine große Frage. Ich weiß nicht, wer möchte was dazu sagen.
Mein Zugang war ja schon primär erstmal aus der Geschichte der Migration und kämpfe damit auch die Geschichte der Migration mit als Bestandteil der deutschen Geschichte anerkannt wird und so auch aufbearbeitet und gezeigt wird. Wenn ich mir das anschaue, sozusagen, wie bis eigentlich erst vor 10, 15 Jahren Migration und die Geschichte von migrantischen Kämpfen aus der großen Geschichtserzählungen ausgeschlossen wurden, dann kann man eigentlich etwas lernen darüber, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also wie Ausschlüsse, wie Unterdrückung von bestimmten Erfahrungen, aber eben auch wie die Unterdrückung der Erinnerung oder und auch der Anerkennung funktioniert sozusagen. Man kann halt sehen, dass leider unsere Geschichtskultur, unsere Kulturpolitik und die Erinnerungsinstitutionen nicht konsequent demokratisch sind. Das Positive daran ist oder das Wichtige beziehungsweise was ich daran finde, ist zu erkennen, wie etwas funktioniert, um etwas dagegen zu tun. Also es geht mir nicht nur darum zu sagen, wir müssen die Lücken und die Leerstellen füllen, sondern wir müssen auch die Mechanik, wie die Erinnerungsinstitutionen funktionieren, verändern sozusagen. Und wenn wir da nicht genau hinschauen, wie es funktioniert, können wir es auch nicht wirklich verändern. Ja. Und ich finde gerade heute auch, aber eigentlich während der also immer wieder, das ist gar nicht heute die einzige Spezifik, aber wir sehen ja, dass es immer wieder Versuche der Geschichtsklitterung gibt, der Ideologisierung, auch der politischen Vereinnahmung von Geschichte, bei denen es immer nur eindimensionale Erzählungen gibt, bei denen es keine Widersprüchlichkeiten oder nicht ein trotz allem und sowohl als auch gibt. Geschichte ist gar nicht der eine unilineare Strom sozusagen, der passiert und dann passiert die eine Sache und alle werden dann plötzlich zu besseren Menschen, sondern es gibt immer Gleichzeitigkeiten, auch Widersprüchlichkeiten. Bei emanzipatorischen Kämpfen beispielsweise gibt es auch widersprüchliche Ziele, die nicht auf den ersten Blick so zusammengehen. Und dann schaut man in die Geschichte und trotzdem sind zu einem bestimmten historischen Moment Menschen, die bei ganz unterschiedlichen Gruppen aktiv waren, zusammen auf die Straße gegangen, waren solidarisch miteinander. Und das ist eben wichtig, sich anzuschauen, zum einen, dass es passiert ist, aber zum anderen, warum es in den etablierten Erinnerungseinrichtungen nicht erinnert wird. Und da, finde ich, müssen wir drum kämpfen, dass diese Kämpfe auch gesehen werden, dass sie als gleichberechtigt und nicht nur als Sonderfälle gesehen werden, sondern dass sie als Teil der Demokratisierungsgeschichte gesehen werden.
Okay, so wenn ich dir richtig verstehe, geht es dir um ein Plädoyer für eine Pluralisierung der deutschen Demokratiegeschichte, beziehungsweise zu zeigen, wie eigentlich es nicht die eine Demokratiegeschichte von 1945 bis zur Gegenwart gibt, sondern vielmehr haben viele verschiedene historische Prozesse und Erfahrungen unsere Demokratie, wie wir sie heute kennen, geprägt. Und dir geht es auch darum zu sagen, diese Vielzahl an Geschichten, wie jene der emanzipatorischen Kämpfen, der antirassistischen Kämpfen, soll eigentlich in den kollektiven Erinnerungen sichtbar gemacht werden. Das ist ein Plädoyer, das sicherlich auch für die Erinnerung der lesbischen, queeren Kämpfen wichtig ist. Oder was ist deine Vision der zukünftigen Erinnerung, Clara?
Es ist nicht nur alles Freude und Selbstermächtigung, sondern auch wir haben ja Leerstellen oder auch schmerzhafte Erinnerungen dokumentiert oder auch Dinge dokumentiert, die auch Gruppen oder Lesben irgendwie ausschließen oder so. Ne? Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, so davon wegzukommen, ja, dass ein Ort diese ganze Geschichte so zeigen kann, auch wenn es natürlich wichtig ist, das aufzuarbeiten und dagegen zu arbeiten. Und ich glaube, ja, was ich so sehr wichtig finde oder was so ein großes Learning ist, glaube ich, von dieser Geschichte von unten, ist einfach so die Perspektive umzukehren, so, ne? Also immer so die Vulnerabelsten, den Geschichten zuzuhören, von denen, die sehr vulnerabel sind in der Gesellschaft, wie sie verfasst ist, weil dann lernst du ganz viel über das System, in dem wir leben und über die Gesellschaft, in der wir leben. Und meine Hoffnung ist darin, glaube ich, so, dass das zu einer Politisierung von einer Zivilgesellschaft beiträgt. Ich glaube, sozusagen staatliche Institutionen und Mainstream-Geschichtserzählung zu verändern, ist eine Forderung oder ein Effekt, der wünschenswert ist, der passiert. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass diese Geschichte von unten, ja, wie sie passiert oder erzählt wird, dass das auch so ein Politisierungsmoment sein kann für so eine Zivilgesellschaft, ja, sich zu bilden und eine andere Perspektive auch so auf den Status quo zu bekommen und eben nicht so zufrieden zu sein mit dem, wie es ist.
Ja, da klingt es auch schon an und das bringt uns zum Abschluss hier im Podcast, wo wir unsere Gäste immer fragen, ja, was sind eure hoffnungsvollen Visionen für das kollektive Erinnern in Deutschland? Welche Erinnerungskultur wünscht ihr euch für die Zukunft und ja, wie soll die zukünftige deutsche Erinnerungsgemeinschaft aussehen? Lara, du hast vorhin gesagt, das habe ich mir gemerkt, da wollte ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen, dass es in der Anfangszeit des Spinnenbodenarchivs wenig Vertrauen in staatliche Institutionen gab und man das Bewahren von Erinnerungen deshalb selbst in die Hand genommen hat. Was denkst du da heute drüber?
Das eine ist ja mit dem Vertrauen. Ich glaube, wenn sozusagen in staatlichen Institutionen oder in so Mainstream-Geschichtserzählungen dann auf einmal lesbisch-queere Kämpfer oder antirassistische Kämpfer auftauchen, kann man nicht darauf vertrauen, dass das aus diesen Gründen passiert, weil man eine Politisierung der Zivilgesellschaft erreichen möchte, sondern eher, um vielleicht auch was richtig zu machen oder gut zu machen. Oder dass man auch darin dann wieder nur bestimmte Geschichten erzählt, die nicht zu systemkritisch auf jeden Fall sind oder nicht zu radikal. Auch in dem, was sie zum Beispiel von dem Status der Gesellschaft fordern oder herausfordern. Ja, dass das auch vielleicht bequemere Momente sind, die dann in der Vergangenheit sind. Und dann muss man sich damit jetzt heute nicht mehr beschäftigen. Und ich glaube, mein Wunsch ist so ganz stark. Und ich glaube, das ist sowieso das, was immer verankert war und auch ist in diesen lesbisch-feministischen und auch antirassistischen Bewegungen und Kämpfen, ist, dass Geschichte ja an Küchentischen passiert, auf der Straße, in Privaträumen, in Communities, dass das gesehen wird und dass Geschichte eben von unten wirklich passiert und auch gemacht wird und nicht von staatlichen Institutionen geschrieben wird oder von berühmten Personen, die eine wichtige Sache geleistet haben, sondern dass eben so diese Alltagsgeschichte, Alltagskämpfe, ja, dass das irgendwie so zu dem Geschichtswissen wird.
Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu sagen, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Also alles, was wir für heute für wichtig halten, ist morgen nicht wichtig. Jede Generation erkennt immer wieder die Lücken und die Leerstellen in der Geschichtskultur. Und dieses Bewusstsein darüber, oder Lara, du hast es ja auch irgendwie gut, also in Bezug auf staatliche Institutionen geäußert, also dass ihr ein Unbehagen hattet und habt. Und das finde ich total wichtig. Also so, ich habe auch ein Unbehagen. Ich habe auch ein Unbehagen gegenüber meiner eigenen Arbeit oder ich behalte mir das auch bei. Und dieses Wissen darüber, obwohl wir eine öffentliche Einrichtung sind, also eine kommunale Einrichtung von dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und so eine gewisse Grundstruktur damit auch stabil ist, müssen wir uns trotzdem immer wieder für Mittel bewerben, um Projekte zu machen, um Ausstellungen auch zu machen, um Digitalisierung, also unsere Bestände auch zugänglich zu machen. Und dass jedes Programm, für das wir uns bewerben, also jede Förderung sozusagen auch immer in einer bestimmten politischen Agenda steht und dass man sich das irgendwie, also dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt, dass alles, was wir machen, innerhalb von einer politischen aktuellen Konstellation ist und das auch mitschreibt sozusagen. Was ich damit sagen will, also ist, also in diesem Bewusstsein darüber ist es aber auch gleichzeitig so, dass alle Akteure, alle, also damit meine ich jetzt ein Museum, ein Verein, natürlich auch einzelne Menschen, alle Zugang zu unterschiedlichen Dingen, zu unterschiedlichen Wissen haben. Und meine Vision ist eigentlich, also wenn ich sage, Geschichte muss oder Geschichtskultur und Erinnerung muss und ist stets ein kollektiver Aushandlungsprozess und dass man das auch als eine Praxis vorschreibt, dann bedeutet das auch, dass man sich gemeinsam miteinander zusammensetzt und auch guckt, wer hat Zugang zu was. Also zu bestimmten Förderprogrammen zum Beispiel dürfen sich oder können sich eigentlich keine Einzelpersonen bewerben, zu anderen Förderprogrammen kann sich nur die freie Szene bewerben und dass man das einfach im Blick behält und das aber auch miteinander, wenn wir zusammen erinnern wollen und wenn wir das Erinnern auch als einen Kampf um konsequente Demokratisierung begreifen, dass wir das auch strategisch zusammen nutzen und zusammen einfach wichtige Sachen machen, aber immer dass dieses Unbehagen, was wir gerade machen, in welche Agenda wir uns gerade mit reinschreiben, sozusagen im Blick behandeln und damit auch produktiv umgehen. Also ein kritisch bleiben.
Also ein kritischer Blick auch darauf, welches erinnerungspolitische Narrativ zu einer bestimmten Zeit im Mittelpunkt steht und welches dann vielleicht auch vernachlässigt wird. Und das finde ich auch ganz interessant. Clara, da würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Vor allem auch diese Art der Selbstkritik oder Distanz der Erinnerungsmachenden oder Bewahrenden, wenn ich das so sagen darf, über die Relevanz des eigenen Themas.
Ja, definitiv. Und ich glaube, ich fand das sehr schön, wie du meintest jetzt, dieses Unbehagen, nicht nur gegenüber sozusagen die erinnerungskulturellen Institutionen oder Diskursen, sondern auch über diese ganze immer Hinterfragen von der eigenen Arbeit. Aber auch einen anderen Punkt würde ich gerne unterstreichen, weil ich glaube, hier bei uns, weil wir erinnern uns zentral, ne, genau, nichts ist in Stein gemeißelt, sozusagen Erinnerung ist im Wandel und das ist ein Werdens, ne, von Institutionen, von Personen, von Themen. Vielen Dank euch für diese schöne Diskussion.
Ja, und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik haben wir euch eine neue E-Mail eingerichtet. Ihr kennt sie vielleicht auch schon, zeitgeschichte@böll.de. Schreibt uns eine E-Mail und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schielke. Ich sage tschüss, dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Und ich bin Clara Verstatzka, danke unsere beiden Gästinnen von heute und sage auch tschüss und bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Ja, vielen Dank.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.